Die Radio Wissen. Update.
Die Sache mit der Rente haben viele Jüngere schon abgeschrieben. Nach dem Motto, ich krieg sowieso nichts mehr, wenn ich mal alt bin. Laut einer ZDF-Umfrage glaubt nur jeder Fünfte unter 30, dass er fürs Alter gut abgesichert ist. Da lassen die Pläne von Arbeitsministerin Andrea Nahles aufhorchen.
Wir wollen für die Menschen auch über das Jahr 2030 hinaus Verlässlichkeit und Sicherheit geben.
Was machen wir bloß mit der Rente? Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Bescheiden war Nahles nicht gerade, als sie ihre Pläne vorgestellt hat.
Bei diesem Konzept geht es ausschließlich um Verbesserungen im Vergleich zu dem, was heute gilt.
Zum einen will sie gegen Altersarmut vorgehen. Leute, die mindestens 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben und trotzdem im Alter zu wenig kriegen, sie sollen mehr bekommen. Außerdem schlägt Nahles eine sogenannte doppelte Haltelinie vor. Sie soll sicherstellen, dass die Rente nicht zu niedrig wird, aber dass auch die Rentenbeiträge der Arbeitenden nicht zu hoch werden. Aktuell ist das Rentenniveau bei knapp 48%. Im Schnitt bekommen Rentner also knapp die Hälfte von dem, was die Menschen im Mittel verdienen. Nahles will, dass das Niveau bis zum Jahr 2045 nicht unter 46% fällt. Und der Beitragssatz, der vom Lohn abgezogen wird, soll nicht über 25% steigen, von derzeit knapp 19%. Was da noch fehlt, wird aus Steuern bezahlt. Die Koalition war bei ihrem Treffen gestern aber nicht so überzeugt von Nahles Plänen.
Es ist gestern eine Chance verpasst worden, nämlich, dass wir uns verständigen auf eine doppelte Haltelinie. Das wäre möglich gewesen. Die Union hat sich gestern dagegen entschieden. Und damit ist das Thema jetzt auf der Tagesordnung.
Auf der Tagesordnung heißt, die Rente wird wohl Wahlkampfthema werden. Auch wenn zum Beispiel CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Kauder erklärt, so drängend sei das alles gar nicht.
Die gute wirtschaftliche Lage führt dazu, dass das Rentenniveau nicht so absinkt, wie allgemein befürchtet worden ist.
Die Koalition hat sich aber auch auf einige Punkte geeinigt. Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen früher in Rente gehen, sollen mehr Geld kriegen. Und die Renten im Osten und Westen von Deutschland sollen erst später gleich hoch werden, und zwar im Jahr 2025. Nahles will mit ihrem Vorschlag bis 2045 mehr Sicherheit schaffen für diejenigen, die jetzt einzahlen. Was danach passieren soll, da will aber wohl keiner eine Prognose wagen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Zum Thema Rente schreibt Ente gut, alles gut bei tagesschau.de. Das Problem ist, dass Menschen immer älter werden und sich die Altersgrenze zur Verrentung nicht ebenso schnell nach oben schiebt. Das lässt sich nicht mal eben reparieren, weder durch Steuern und Abgaben noch durch viele Kinder. Entweder früh sterben oder lange arbeiten, anders geht es auf Dauer nicht. Für André Seven ist es im Grunde ganz einfach. Jeder, der Eltern hat, zahlt ein. Jeder, der Kinder hat, bekommt Rente ausgezahlt. Fertig. Bei Spiegel Online schreibt Geando, alles klar, die Rente wird auf dem Rücken der jüngeren Generation gesichert. Andere Konzepte hat die Regierung nicht. Es werden leider immer mehr qualifizierte junge Menschen diesem Land den Rücken kehren, weil sie das unverschämt hohe Steuer- und Abgabenniveau nicht leisten wollen. Dreamrohr 2 meint, so ein Versprechen gab es schon mal in den 80ern von Blüm. Damals versprach er, die Rente ist sicher. Er sprach sicherlich von seiner eigenen. Und nun kommt Nahles, versucht auch sie das Rad neu zu erfinden. Und Nils Kett twittert, Rente muss zum Leben reichen. Bei den Diskussionen um das Eintrittsalter ist aber auch fraglich, ob das Leben bis zur Rente reicht.
Was sonst noch wichtig war?
Die EU will nicht tatenlos zusehen, wie der türkische Präsident gegen Kritiker in seinem Land vorgeht. Aber zu laut will sie auch nicht sein, aus Angst, dass Recep Tayyip Erdogan das Flüchtlingsabkommen aufkündigt. Dass er sich das überlegt, hat Erdogan in einer Rede in Istanbul deutlich gemacht.
Kapıkule! Als 50.000 Flüchtlinge an eure Grenzen drängten, habt ihr aufgeschrien. Und ihr habt euch gefragt, was passieren würde, wenn die Türkei ihre Grenzen öffnet. Hör mir mal zu. Wenn du so weitermachst, dann werden sich unsere Grenzpforten öffnen. Damit ihr das mal wisst.
Erdogan richtet sich direkt an die EU und er wirft ihr vor, ihre Versprechen gebrochen zu haben. Das Europaparlament hatte gestern empfohlen, dass die Beitrittsgespräche der EU mit der Türkei auf Eis gelegt werden. Seit dem Putschversuch wurden dort mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert. Tausende wurden verhaftet, viele Medien dicht gemacht. Erdogan wird seine Drohung mit den Flüchtlingen aber eher nicht wahrmachen, meint unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Die EU muss vor Erdogan keine Angst haben. Er könnte vor der EU aber ein bisschen mehr Respekt an den Tag legen. Die Türkei bekommt viel Geld aus Brüssel. Zum einen Vorbereitungshilfen, die jedem Beitrittskandidaten zustehen. Zum zweiten viel Geld aus dem Flüchtlingspakt. Und diese EU-Hilfen hat das Parlament nicht einmal in Frage gestellt. Denn auch wenn die Beitrittsgespräche eingefroren, das heißt offiziell unterbrochen werden, laufen diese Hilfen weiter. Die EU sitzt hier am längeren Hebel. Erdogans Wutworte sind ans eigene türkische Publikum gerichtet. Sie suggerieren Entschlossenheit, um seine Anhänger bei der Stange zu halten.
Eine von drei Frauen weltweit hat schon einmal sexuelle oder körperliche Gewalt erfahren. Es sind keine schönen Zahlen, die am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zitiert werden. Und keine schönen Geschichten, die erzählt werden. Eine Expertin von Human Rights Watch in Nigeria berichtet über ein 15-jähriges Mädchen in einem Flüchtlingscamp. Sie wurde erst unter Drogen gesetzt und dann vergewaltigt.
The next thing she wakes up. She is in terrible pain.
Sie wacht auf. Sie hat Schmerzen. Sie hat Blut an ihrem Geschlechtsteil. Sie kann kaum laufen. Sie hatte vorher niemals Sex mit einem Mann. Der Mann sagt zu ihr, wenn du jemandem davon erzählst, bringe ich dich um. Ich fragte, warum warst du nicht bei der Polizei? Sie sagte, war ich doch. Die hätte aber nichts getan. Niemand habe ihrem Vergewaltiger auch nur eine Frage gestellt.
Nobody has ever asked him any questions.
Nicht nur in Nigeria, auch in Europa ist Gewalt gegen Frauen weit verbreitet. Auch hier ist laut der EU-Kommission jede dritte Frau betroffen. Jede 20. wurde schon vergewaltigt. Die EU-Kommissarin für Gleichstellung, Vera Jourova, hat Ergebnisse einer EU-weiten Befragung vorgestellt. Sie sagt, erst einmal sind alle natürlich gegen Gewalt und sexuelle Übergriffe. Aber wenn man genauer nachfragt, sieht es anders aus.
27% der Bürger glauben, dass sexuelle Gewalt unter bestimmten Umständen zumutbar ist. Zum Beispiel, wenn das Opfer betrunken ist, provokante Kleidung trägt, nicht klar genug Nein sagt oder sich körperlich nicht verteidigt.
Die EU-Kommission will Aufklärungskampagnen und Hilfsprogramme fördern. Ein Ziel: jede Frau soll ohne Angst zur Polizei gehen können. Das ist auch in Europa wohl noch nicht überall der Fall. Hier ist der rechtliche Schutz für Frauen nicht überall gleich, erklärt die Europaabgeordnete Terry Reintke.
Es gibt natürlich Unterschiede auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In den skandinavischen Ländern ist schon sehr früh, auch gesetzlich, sind Schritte gegangen worden, um gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen. Deutschland hinkte da immer hinterher, aber wir haben ja auch in diesem Jahr in Deutschland unter anderem der Verschärfung des Sexualstrafrechts gesehen.
Was noch wichtig wird.
Am Abend werden die alternativen Nobelpreise verliehen. Ausgezeichnet werden die syrischen Weißhelme. Das sind fast 3000 Männer und Frauen. Früher waren sie Studenten, Apotheker, Bäcker oder Schneider. Jetzt gehen sie dahin, wo sich kaum einer mehr hintraut. Etwa nach Aleppo. Kurz nachdem dort die Bomben eingeschlagen sind, suchen die Weißhelme nach Überlebenden. Manche Einsätze hält die Hilfsorganisation auf Videos fest und postet sie im Netz. Zum Beispiel einen Einsatz, in dem sie einen kleinen Jungen, vielleicht 5 Jahre alt, aus den Trümmern holt. Blut läuft ihm in die Augen, er hat Angst, das sieht man. Auch wegen solcher Videos und einer Netflix-Dokumentation über sie werden die Weißhelme kritisiert. Vor allem in Syrien und Russland wird ihnen Propaganda vorgeworfen. Den alternativen Nobelpreis, oder wie er eigentlich heißt, Right Livelihood Award, teilen sich die Weißhelme mit der türkischen Zeitung Cumhuriyet, einer ägyptischen Feministin und einer russischen Menschenrechtlerin. Der Streik der Lufthansa-Piloten geht wahrscheinlich auch morgen weiter. Dann sollen vor allem Langstreckenflüge ausfallen. Bisher ist von etwa 140 die Rede. Das wären deutlich weniger als die gut 800 gestrichenen Flüge heute. Unternehmenssprecher Martin Leutke hat versichert:
Wir versuchen alles zu tun, möglichst viele Passagiere noch zu transportieren, umzubuchen, Bahntickets auszustellen. Aber uns ist bewusst, dass das im Moment nicht zu 100% gelingen kann.
Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat angekündigt, dass so lange gestreikt wird, bis die Lufthansa ein akzeptables Angebot vorlegt. Heute hatte das Unternehmen 4,4% mehr vorgeschlagen. Cockpit will darüber nachdenken und noch heute Stellung beziehen. Eigentlich wollte die Gewerkschaft deutlich mehr.
Und sonst in der Welt?
Seit 4 Tagen versuchen Rettungskräfte in Israel, die Großbrände im Norden des Landes unter Kontrolle zu bringen. In der Hafenstadt Haifa ist das laut den Behörden inzwischen gelungen. In den umliegenden Regionen kämpfen sie immer noch mit dem Feuer. Zehntausende Israelis mussten ihre Häuser verlassen. Von Seiten Israels hieß es, man gehe von nationalistisch motivierter Brandstiftung Brandstiftung aus. Damit sind Palästinenser oder arabische Israelis gemeint. Seit der Nacht wurden mindestens 12 Menschen festgenommen. Die Palästinenser haben die Vorwürfe Israels zurückgewiesen. Aufgebrachte Flüchtlinge haben in Bulgarien und Griechenland für Unruhen gesorgt. Im bulgarischen Camp Khamanli lieferten sich etwa 1500 Bewohner stundenlange Kämpfe mit der Polizei. 400 Flüchtlinge wurden festgenommen. Auslöser der Gewalt war eine Ausgangssperre für alle Bewohner des Camps. Die war verhängt worden, weil einige unter ihnen ansteckende Krankheiten wie Windpocken haben. Auf der griechischen Insel Lesbos hatte es Krawalle gegeben, nachdem eine Mutter und ihr Kind in dem Lager Moria gestorben waren. Eine Gasflasche war beim Kochen in ihrem Zelt explodiert. Die bulgarische Regierung hat schon auf die Ausschreitungen reagiert. Die Flüchtlinge, die daran beteiligt waren, sollen umgesiedelt und zum Teil in ihr Heimatland Afghanistan zurückgeschickt werden. In Indien sorgt gerade ein krasser Fall von Menschenhandel mit Neugeborenen für Aufsehen. Wie die BBC berichtet, geht es dabei um eine Klinik im Bundesstaat Westbengalen. Dort fanden die Ermittler während einer Razzia 3 wenige Tage alte Babys in einer Keksbox versteckt. Laut dem Bericht sollten sie an kinderlose Paare verkauft werden. 13 Personen wurden festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Menschenhändler sich gezielt Frauen ausgesucht haben, die eigentlich abtreiben wollten. Ihnen sei dann Geld geboten worden, damit sie die Kinder doch austragen. Adoptionen sind in Indien mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden. Deshalb kommen jedes Jahr wenige tausend legale Adoptionen zustande und der illegale Handel mit Säuglingen boomt.
Wissensnachrichten. Da hat man sich monatelang durch eine Diät gequält und nur Ananas und Joghurt gegessen oder so. Und dann ist man wieder normal und hat plötzlich noch mehr Kilos drauf als vorher. Der blöde Jojo-Effekt ist das. Was genau dahinter steckt, darauf gibt eine aktuelle Studie aus Israel neue Hinweise. Tobias Jobke aus unseren Wissensnachrichten. Wie erklären denn die Forscher den Jojo-Effekt?
Ja, die Mitarbeiter vom Weizmann-Institut vermuten, dass ein Grund die Darmflora von Übergewichtigen ist, warum sie nach einer Diät schnell wieder zunehmen. Statistiken zeigen ja, dass es 80% der Leute nach einer Diät nicht schaffen, ihr neues Gewicht auch zu halten. Die israelischen Forscher haben jetzt Hinweise, dass Übergewicht offenbar die Zusammensetzung der Darmbakterien verändert und das langfristig. Die Darmbakterien sorgen ja dafür, dass dann mehr Kalorien in Form von Fett gespeichert werden.
Wie sind die Forscher da drauf gekommen?
Die haben Experimente mit Mäusen gemacht. Das heißt schon mal, man kann nicht hundertprozentig sagen, ob das auch auf uns Menschen übertragbar ist, weil wir eine andere Darmflora haben. Jedenfalls bekamen die Mäuse erst fettreiches Futter und dann Diät und normales Futter, dann wieder fettreiche Kost und so weiter. Die Forscher haben also den Jojo-Effekt simuliert und immer wieder die Zusammensetzung der Darmbakterien untersucht. Da hat sich dann erstmal gezeigt, dass bei übergewichtigen Tieren das Gleichgewicht der Darmflora gestört war. Bei ihnen hat es gut einen Monat gedauert, bis sie durch eine Diät an Gewicht verloren haben. Aber es hat dann ein halbes Jahr gedauert, also ein Viertel eines Labormäuselebens, bis die Darmbakterien wieder die Zusammensetzung eines normalgewichtigen Tieres hatten, sich also dieser Fettstoffwechsel wieder normalisiert hatte.
Also wenn man das auf uns übertragen würde, wären das über 10 Jahre oder so, bis unsere Darmflora quasi mitbekommt, es hat sich was geändert.
Genau, also die Darmflora hängt der Gewichtsveränderung offenbar regelrecht hinterher. Die war während und nach der Diät noch auf dick gepolt und das beeinflusst eben die Energieverbrennung und den Stoffwechsel. Die Darmbakterien gingen also scheinbar weiter davon aus, dass die Maus Kalorien im Überfluss zu sich nimmt, die als Fett gespeichert werden müssen.
Aber man könnte auch sagen, es sind eigentlich gute Nachrichten für jeden, der vom Jojo-Effekt total frustriert ist. Jetzt kann man ja sagen, kann ich nichts dafür, dass es bei mir mit dem Abnehmen nicht so geklappt hat.
Ein bisschen stimmt das schon, trotzdem kann man jetzt nicht sagen, der Jojo-Effekt hat nur körperliche oder genetische Ursachen. Experten sagen schon, dass viele kleine Dinge zum Jojo-Effekt beitragen, also auch, dass Menschen ihre Ernährung eben nicht dauerhaft umstellen, weil sie dann doch wieder Lust auf Süßes und Fettiges bekommen.
Jetzt geht es um den Verkehr. Geisterfahrer auf der Autobahn sind ja eine Horrorvorstellung für jeden Autofahrer. Da kommt einem plötzlich ein Auto entgegen und man kann vielleicht nicht ausweichen. Studenten aus dem Saarland haben ein System entwickelt, das vor Falschfahrern warnen soll.
Ja, dieses System ist solarbetrieben und es passt in die weißen Plastikpfosten am Straßenrand. Das sind so kleine Sensoren dann, die vorbeifahrende Autos erfassen und erkennen, in welche Richtung sie fahren. Wird jetzt ein Auto beispielsweise in der falschen Richtung registriert, dann kann dieses neue System zum Beispiel Warnleuchten aktivieren, Notruf absetzen oder Autofahrer in der Nähe per SMS informieren. Der Vorteil des Warnsystems ist, es ist deutlich billiger als Geisterfahrer mit Induktionsschleifen in der Straße zu stoppen oder mit Krallen.
Ein Warnsystem, wenn Pflanzen zu viel Wasser haben, das gibt's leider noch nicht. Immerhin verstehen Forscher jetzt besser, warum Pflanzen durch häufiges Gießen schneller krank werden. werden.
Ja, jeder, der keinen grünen Daumen hat, kennt das Problem. Man gießt regelmäßig und trotzdem werden die Blätter braun. Forscher aus den USA haben solche kranken Blätter jetzt unter dem Mikroskop untersucht. Ihr Ergebnis: Schuld sind spezielle Bakterien. Wenn viel Wasser da ist, dann setzen die sich gerne ins feuchte Gewebe der Pflanzen. Da können sie dann perfekt wachsen und sich vermehren. Das ist gut für die Bakterien, schlecht für die Pflanze, weil deren Gewebe dabei kaputt geht. Ein besonders pflanzenschädliches Bakterium hat in Deutschland schon dafür gesorgt, dass viele Kastanien sterben.
Dann müssten wir im Herbst wahrscheinlich Männchen aus kleinen Eicheln basteln. Und das will bestimmt keiner. Vielen Dank, Tobi.
Wetter.
Es bleibt auch am Abend in ganz Deutschland trocken. Das Wochenende startet morgen überall ein bisschen kühler und stärker bewölkt als heute. Am Sonntag lockern die Wolken gebietsweise wieder etwas auf, bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 8 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.